Halleluja. Ich möchte heute das zweite in einer Fünfer-Serie machen, und zwar die letzte Worte Jesu. Letztes Mal haben wir über Johannes 13 gesprochen, und heute geht's um Johannes 14. 13, 14, 15, 16, 17 sind alle Kapitel in Johannes, die um diese letzten Stunden drehen. Das heißt, die letzten Stunden, bevor Jesus ans Kreuz ging. Und wie üblich, wenn einen Menschen auch zu seinen letzten Stunden kommt, dann versucht er im Kern alles weiterzugeben, was ihm wichtig ist. Und das Gleiche hat Jesus getan. In 13 haben wir gehört, Jesus wusste, dass seine Zeit gekommen ist. Er wusste, dass er zum Vater ging. Er wusste, dass er verraten wurde. Er wusste alles. Er wusste, dass sein Vater ihm alles in der Hand gelegt hatte und dass jetzt die Kreuzigung dran war. Und er fing an damit, dass er die Füße seinen Jüngern gewaschen hat. Und es ist sehr interessant, dass er damit angefangen hat. Er hat angefangen zu dienen, hat ihm gesagt, eine neue Gebot, ihr sollt euch lieben, wie ich euch geliebt habe, ihr sollt das tun, was ich euch antue, ich bin euer Meister, und das ist auch richtig, denn ich bin's. Aber wenn ich euch jetzt die Füße wasche, wie viel mehr sollt ihr das einander tun? Petrus sagte in 13, Herr, ich werde mein Leben geben für dich. Ich werde dir nachfolgen, egal was es kostet. Und Jesus wusste schon, dass es so sein wird. Aber er wusste auch, dass er diese Aussage zu der Zeit nicht so akzeptieren konnte, wie Petrus es gesagt hatte. Denn er wusste, Petrus wurde ihm dreimal verraten. Er wusste das alles. Und so geht es weiter. Jesus wusste, dass Petrus die Kraft des Heiligen Geistes brauchen würde, um diese Aussage wirklich erfüllen zu können. Genauso wie wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Das Welt der Jünger war zu der Zeit total durcheinander. Jesus sagte, erstens hat er ihnen die Füße gewaschen, das haben sie gar nicht verstanden. Und dann hat er gesagt, ich gehe weg und du kannst nicht kommen. Alles, was sie erwartet haben. Jesus hat Petrus sogar gesagt, Petrus, du wirst mich dreimal verraten. Also das war ein Bild, das war kein ermutigendes Bild, sagen wir so. Alles, worauf sie gehofft haben, alles, was sie erwartet haben, hat Jesus überhaupt jetzt in Frage gestellt. Das, was ihr gemeint habt, dass der Königreich Gottes so kommt, wie ihr gemeint habt, wird nicht geschehen. Ich gehe weg, ihr könnt nicht kommen. Petrus, du wirst mich verraten. Ich habe euch die Füße gewaschen, ihr sollt Diener werden. Nichts mit diesen großen königlichen, jetzt bin ich der Chef. Sondern ihr werdet Diener sein müssen. Und alles war ein bisschen durcheinander. Und dann fängt er an mit diese Worte. Eure Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wieder kommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Was für eine Aussage. Also dein ganzes Welt ist jetzt durcheinander geraten, aber lasst eure Herz nicht versagen. Vertrauet jetzt. Vertrauet jetzt. Jetzt ist die Zeit, der große Probezeit ist gekommen, wo euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Eure Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Eine schwere Herausforderung. Und dann sagt er genau, was er tun wird. Ich werde gehen und ich werde euch eine Stätte bereiten. Und dann werde ich wieder kommen und euch mitnehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Das ist eine wunderbare Versprechung für unsere Zukunft. Er sagt uns, dass er jetzt bereits dabei ist, unsere Städte vorzubereiten. Das heißt, wenn wir ankommen im Himmel, dann ist unsere Wohnung schon bereit. Alles ist schon vorbereitet, es ist schon gebaut, alles ist da. Er weiß ganz genau, dass wir kommen. Er arbeitet heute an uns, dass wir bereit sind, an dem Tag, wo er uns heimnimmt, ihm zu treffen und sofort einzuziehen in diese Wunderbares, was er für uns bereitet hat. Und dann sagt er, ihr wisst den Weg. Ihr wisst den Weg. Und dann kommt Thomas, den wir alle so gut kennen, und sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du gehst. Woher sollen wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich musste an dieser Stelle daran denken, als die im Boot waren und dieser große Sturm kam. Wisst ihr noch? Hier waren diese Experten Fischerleute. Die waren die hochqualifizierte Fischermänner, die ihr ganzen Leben auf diesen See verbracht haben. Und die hatten so viel Angst, dass sie dachten, sie kommen um in diesen Sturm. Und Jesus schlief hinten im Boot. Und als sie Jesus dann aufgewacht haben und sagen, Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Wie kann es dir so egal sein? Wie kannst du überhaupt so eine Ruhe haben, dass du mitten in diesen Sturm schläfst und wir sitzen hier und kämpfen um unseren Leben? Und Jesus hat nur eine Antwort. Ach, ihr Kleingläubige! Und hier sagt er, ihr kennt den Weg. Wie kann das sein? Was haben wir verpasst? Wieso muss Thomas dann fragen, wir haben keinen blassen Schimmer, wo du hingehst. Woher sollen wir wissen, was der Weg dazu ist oder wohin es führt? Und damals haben sie gesagt, ja, Jesus kümmerte es sich nicht, dass wir umkommen. Und er sagte, ach, ihr Kleingläubiger, warum habt ihr das nicht getan? Dann steht er auf und sagt, Sturm, sei still, es war vorbei. Jesus erwartet offensichtlich mehr, als nur unseren Verstand erfassen kann. Er erwartet etwas mehr. Und umso mehr hat er diese Erwartungen, weil er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Lass mich das noch einmal lesen und hört jetzt zu. Jetzt öffne nicht nur diese Ohren, sondern öffne diesen Ohren. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Halt diese Gedanke fest. Haben wir Jesus gesehen? Haben den Vater gesehen? Haben wir Jesus erkannt? Haben wir den Vater erkannt? Und dann kommt Philippus und sagt, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Lass uns ihn nur einmal sehen, Jesus. Zeig uns den Vater nur einmal und das wird uns dann reichen. Dann wären wir sofort voll zufrieden. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Bin ich so lange bei dir und du erkennst mich noch nicht? Ist Jesus, gehen wir so lange schon mit Jesus und wir erkennen ihn gar nicht? Das ist eine berechtigte Frage. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige mir den Vater? Hast du es noch nicht kapiert, Philippus? Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Das ist diese Ansage, halt diese Ansage fest, weil das hat mit dir zu tun, mit jedem Einzelnen von uns. Wenn du mich siehst, sagt Jesus, dann siehst du den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Das als Antwort erstens mal auf die Frage Philippus. Zeige uns den Vater. Und er sagte, du, sieh mich doch an. Der Vater ist in mir. Und ich bin im Vater. Und die Werke sind seine Werke. Er ist's, der durch mich wirkt. Er wohnt in mir und ich bin in ihm. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um die Werke willen. Und dann sagt er diese wunderbare Aussage. Jetzt geht es nicht nur, er spricht nur, nicht nur von seiner Beziehung zum Vater jetzt, sondern er dehnt diese Gedanke aus auf eine absolut überraschende Art und Weise. Das hat die Jünger, die sind ausgeflippt, die konnten das gar nicht begreifen. Und wir haben heute noch unsere Schwierigkeiten damit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ins Englische heißt es, ihr dürft mich bitten in meinem Namen und ich werde tun, was ihr mich bittet. Ihr dürft. Hier ist es einfach ein Statement, was ihr mich bitten werdet. Auf Englische kommt das diesen Hauch durch, wo es heißt, ihr dürft es. Ich sage dir, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue. Welche Werke? Der Vater seine Werke. Wieso werden wir das tun? Lebt ihr in mich? Liebt ihr mich? Entschuldigung. Liebt ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe. Denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und das ist der Schlüssel. Jetzt kommen wir zurück zu diesem Gedanke. Wer mich sieht, sieht den Vater. Glaubst du nicht, dass der Vater in mir ist und ich in ihm? Jetzt haben wir er in uns. Und wir in ihm. Das gibt uns ein vollkommenes Bild dessen, wer wir sind in Christus. Alles, was er ist, ist in uns. Und wir in ihm. Wenn es sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, dann ist es deswegen, weil er in uns wohnt. Gottes Königreich ist inwendig. In unserem Inneren. Deswegen sind wir Botschafter, nicht aus uns selbst heraus, so wie Jesus nicht aus sich selbst heraus die Werke seines Vaters tat. Er tat die Werke seines Vaters als der Botschafter des Vaters. Und er als Beispiel für uns zeigte uns, was das bedeutet und wie das läuft. Das heißt, wenn er sagt, siehst du mich, dann siehst du den Vater, dann müssen wir sagen, siehst du mich, dann siehst du Gottes Königreich. Siehst du mich, dann siehst du Jesus. Und in der Tat, es ist so. Wir sind nicht die beste Botschafter. oft, oder? Wir sind nicht die beste Ebenbilder oder Spiegelbilder von dem Königreich Gottes. Aber die Tatsache ist, wir sind es. Die Tatsache ist, dass er ist in uns und wir sind in ihm. Und so kann er uns sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich getan habe, und größere Werke, denn ich gehe zum Vater. Und ihr könnt mich bitten, was ihr wollt. Und ich werde es tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Ihr könnt bitten, was ihr wollt, und ich werde es tun. Diese mächtige Aussage, Jesu letzte Worte. Das ist jetzt die Akkumulation, die Zusammenfassung all dessen, was er in die letzten 3,5 Jahren mit seinen Jüngern gemacht hatte. All das, was er ihnen gezeigt hatte, all die Wunder, die er getan hatte, all das kommt jetzt zusammen in diese letzte Worte, diese letzte paar Stunden, die er mit seinen Jüngern verbringt. Und er sagt, ihr kennt den Weg. Er sagt, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Er sagt, ihr kennt den Vater. Er sagt, ihr werdet meinen Heiligen Geist bekommen und er wird zu euch kommen, der Geist der Wahrheit. Und er wird euch zeigen, er wird euch erzählen, er wird euch in Erinnerung bringen, all das, was ich euch gesagt habe. Er wird eure ständige Begleiter sein. Ich lasse euch nicht allein, ich komme zu euch und ich wohne in euch. Ich bereite eine Stelle für euch. Was er gibt, ist ein Bild von einer unbeschreiblichen, herrlichen Zukunft. Eine unbeschreibliche, herrliche Beziehung zu Gott. Eine unbeschreibliche Herrlichkeit, in der wir heute leben. Mein größter Wunsch und das, was mich am meisten motiviert, ist, dass wir lernen, so zu leben, dass das tatsächlich in uns herausstrahlt oder aus uns herausstrahlt. Dass die Werke Jesu so natürlich für uns sind, wie das Atmen. Dass es nicht eine komische religiöse Sache sein wird. Dass es nicht heißt, tu das, tu das, tu das, tu das und dann irgendwas, sondern dass wir leben, dass wir Jesus ausleben, jeden Tag. In unserer Beziehung zueinander, in unserer Beziehung in der Familie, in der Arbeit oder wo auch immer. Dass wir das tun, dass wir die Werke Jesu tun. Einfach weil wir die Botschafter Christi sind. Das ist nicht eine Berufung für eine paar wenige. Das ist eine Berufung und ein Versprechen für jeden, der an ihm glaubt. Amen. Amen. Gilt das für dich auch? Amen. Das gilt für mich. Ich werde die Werke Jesu tun. Kannst du das mal mit mir sagen? Ich werde die Werke Jesu tun. Und größere Werke. Und größere Werke. Denn er ist beim Vater. Denn er ist beim Vater. Einfach Gottes Wort. Einfach die Bibel. Lebe danach. Erwarte, dass er das tut. Erwarte, dass er dir in Möglichkeiten hineinbringt, wo du die Werke Jesu tun musst. Amen. Das ist das Natürlichste, was es gibt für Gottes Kinder. Alles andere ist nicht so natürlich wie das Übernatürliche. Halleluja. Es ist noch eine kleine Zeit, ich schließe jetzt ab 19, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Es war so ein tolles Gebet heute. Das kam, Cindy, es fing bei dir an und dann ging es weiter. Das, die Offenbarung, diese Verlangen nach Offenbarung vom Herrn. Wir erkennen, wie sehr wir das brauchen. Wenn wir überhaupt zur Ruhe kommen mal, dann wissen wir, Herr, ich kann das alles nicht verstehen. Ich pack das nicht alles. Ich brauche deine Offenbarung. Und hier verspricht er das. Halleluja, wer mich aber liebt. Was war sein Gebot? Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Hör das noch einmal an. Er hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist eine der einfachsten Gebote, aber den am schwierigsten einzusetzen. Weil der Art und Weise, wie er uns geliebt hat und wie er uns liebt, ist bedingungslos. Bedingungslos. Liebst du Jesus, dann liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander bedingungslos. Und dann, und was kommt dann? Und dann kommt Offenbarung. Und dann kommt, wer meine Gebote hält, dem wird der Vater lieben. Und wer zu ihm kommen und ich werde mich ihm offenbaren. Ein absoluter Schlüssel. Das ist das neue Gebot. Alles, was nicht darauf gebaut ist, ist wackelig. Bauen wir auf diese Grundlage, dann bauen wir auf eine solide Grundlage. Egal was passiert, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist dieses neue Gebot. Dann werden wir von seinem Vater, von unserem Vater geliebt. Und ich werde ihm lieben und mich ihm offenbaren. Sprichst du ihm Judas, nicht der Iskariot, Herr? Was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihm lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnungen bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, was ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Als Antwort zu der Frage, wieso werdest du dich uns offenbaren und nicht die Welt? Dann sagt er darauf, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Es kommt direkt zurück auf das, was er früher gesagt hat, mein Gebot. Haltet mein Gebot. Liebst du mich? Halte dieses Gebot. Warum wird er das so stark betonen? Ich denke, es ist deswegen, weil das so grundsätzlich ist. Wenn wir diese eine Gebot wahrnehmen und sagen, Herr, koste es, was es wolle, ich werde meine Geschwister lieben, wie du mich geliebt hast. Wenn du das nur die nächsten 14 Tage als dein Gebet nimmst und sagst, Herr, ich entscheide mich, ich werde meine Geschwister lieben, so wie du mich geliebt hast. Weißt du, unsere Sinne ist korrupt. Durch unsere Lebenserfahrung, durch diese Welt, durch das, was wir gelernt haben, durch unseren Intellekt, wir haben eine Vorstellung von der Liebe, der anders ist als die Agape-Liebe Gottes. Das können wir nicht ganz erfassen. Wir können es begreifen, sagt Jesus, aber wir können es nicht verstehen. Aber er sagt, ändert eure Sinne, Römer 12, seid nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euren Sinne durch das Wort. Der Mann soll seine Frau waschen durch das Wasser des Wortes. Es gibt nur eine Möglichkeit, unsere Gesinne zu ändern und es Gottes Besinnung gleich zu machen und gleichzustellen. Und das ist durch sein Wort. Wenn du also betest und sagst, Herr, ich entscheide mich, meine Geschwister zu lieben, so wie du mich geliebt hast. So wie du mich liebst, bedingungslos, liebe ich denen bedingungslos. Du akzeptierst nicht deren Sünde, wenn du das tust, sondern du lässt deine ganze Besinnung geistlich wie auch fleischlich verändern durch diese Kernwahrheit des Wortes. Du baust dir ein Fundament, worauf dein Leben stark gebaut werden kann. Dann wirst du nicht so hin und her geschmissen mit jedem Wind, mit jeder Situation. Dein Leben ist nicht mehr von den Situationen bestimmt, dein Leben ist vom Wort bestimmt und du kommst mit den Situationen besser um. Aus Gottes Sicht. Diese eine Gebot, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Der wird diese Befehl ausführen können. Und mein Vater wird ihm dann lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das dem Vaters, der mich gesandt hat. Wer nicht liebt, mangelt es an Offenbarung. Wer sich entscheidet, nicht zu lieben, das ist eine Entscheidung immer wieder, dann mangelt es an Offenbarung. Und dann ist es dunkler und dunkler und man versteht Gottes Wort nicht. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, der mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Eure Herz erschrecke nicht und fürchtet sich nicht. Das zweite Mal in diesem Kapitel. Der fängt damit an, eure Herz erschrecke nicht, hab keine Angst. Und jetzt wieder, ich gebe euch einen Frieden, der über euren Verstand hinausgeht, und ihr müsst nur eines tun. Ihr müsst es nicht zulassen, dass euer Herz erschreckt. Ihr müsst es nicht zulassen, dass euer Herz erschreckt. Und ihr müsst es nicht zulassen, dass ihr euch fürchtet. Kannst du das nachvollziehen? Nicht zulassen, dass du dich fürchtest? Geht das überhaupt? Nicht zulassen, dass dein Herz sich erschreckt? Wie geht das? Wie geht das praktisch? Das ist eine Aussage, eine Herausforderung, der eigentlich ziemlich interessant ist. Wer sich in Zeiten der Gefahr befunden hat, erkennt, wie stark Angst sein kann, wie stark eine Sorge sein kann. Es kann dein ganzes Leben verderben, es kann dein Leben kontrollieren. Aber Jesus sagt, ich lasse dir einen Frieden, der größer ist als deine Angst. Es ist einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Es ist einen Frieden, der über den Todgrenze hinausgeht. Wir haben öfters Situationen gehabt, als wir Bibel geschmuggelt haben hinter dem eisernen Vorhang, als wir in mancherlei Situationen waren, wo eine panische Angst hochkommen wollte, wo wir umdrehen wollten, wo wir sagen, oh, das geht doch gar nicht. Aber dann haben wir diese Ruhe gefunden und haben gesagt, ich werde mich nicht fürchten. Ich werde mich nicht fürchten. Jesus, ich vertraue auf dich. Ich gehe jetzt durch diese Situation hindurch und was du willst, das soll geschehen. Wenn du mich hinter Gitter haben willst, dann gehe ich hinter Gitter. Herr, ich glaube an dich. Es ist eine Frage des Vertrauens. Es ist eine Frage des Vertrauens. Wenn du draußen bist im Namen des Herrn, dann soll sein Wille geschehen und nicht dein Wille. Du sollst lieben, wie er dich geliebt hat. Dann ist Angst weg, weil diese Liebe lässt irgendetwas frei. Franz hat letzte Woche ein Buch gegeben. Und es geht um ein Verständnis der Liebe Gottes. Es geht darum, dass die Agape-Liebe Gottes, was höher ist als unser Verstand, es öffnet eine Tür in eine ganz neue Welt hinein. Eine Welt, wo wir einander annehmen können, weil wir in diese Liebe wandeln. Und eine Welt, wo wir einen Frieden haben im Herrn, der über unserer Angst steht. Wir müssen dann entscheiden, wo Jesus sagt, erschrecke nicht. Erschrecke doch nicht und fürchte dich nicht. Dann hat er das gemeint. Die hatten jetzt einige Zeiten vor sich, wo sie das machen mussten. Was haben sie getan? Sie haben alle geflüchtet. Was haben sie getan? Petrus hat Jesus dreimal verraten. Was haben die getan auf Antwort auf dieses Wort, erschrecke nicht und fürchte dich nicht? Die haben sich erschreckt, die haben sich gefürchtet. Was machen wir? Was machst du? Wir erschrecken uns und wir fürchten uns. Aber wir müssen es nicht. Wir dürfen dieses Erschrecken und diesen Furcht überwinden. Wir dürfen die Sorge des Lebens überwinden. Macht euch keine Sorgen. Trachtet zuerst nach meinem Reich. Es ist eine Entscheidung, Leute. Es ist nicht eine Sache, die automatisch passiert, wenn du lang genug darauf wartest. Es ist eine Entscheidung, jedes Mal. Herr, dein Wille, nicht mein Wille. Dein Wille, nicht meine Probleme. Dein Wille, nicht meine Wünsche. Denn ich weiß, dass deine Pläne für mich gute Pläne sind. Ich weiß, wie sehr du mich liebst. Bedingungslos. Du liebst mich an meinen guten Tagen, du liebst mich an meinen schlimmsten Tagen. Liebst du deine Geschwister auch so? Liebst du sie in den schönen Tagen und auch den schlimmen Tagen? Liebst du sie, ob du mit ihnen übereinstimmst oder nicht? Liebst du sie einfach, wie Jesus sie geliebt hat? Einfach bedingungslos. Ja, ich liebe dich, ich kann nichts dafür. Halleluja. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Also er wusste, die haben es noch nicht drauf gehabt. Die konnten es noch nicht. Hat sie deswegen gerichtet? Nein. Er hat nur die Tatsache gesagt, hättet ihr mich wirklich lieb, dann würdet ihr euch freuen, dass ich weggehe. Denn ihr würdet wissen, dass mein Vater größer ist und dass die Herrlichkeit, die euch erwartet, jetzt bald da ist. Und jetzt habe ich euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Das ist eine typische prophetische Aussage, eine göttliche Prophetie. Im Alten Testament wirst du das oft lesen. Jetzt sage ich euch, im Voraus, was geschieht, damit ihr glauben werdet, wenn es geschieht, dass ich zu euch geredet habe. Und nun macht Jesus das Gleiche als unser beispielhaftes Prophet. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Der Fürst dieser Welt kommt, aber er hat keine Macht über mir. Keine Macht über mich. Der Teufel kann brüllen, wie er will. Der hat keine Macht über mich. So gilt es für jeden Einzelnen von uns, die wir Jesus als unseren Herrn und Heiland aufgenommen haben. Der Feind hat keine Macht über mich. Der Feind hat keine Macht über mich. Ja, aber ich habe so viele Probleme, so viele Anfechtungen. Es kommt so oft, es kommt immer, würde ich sagen, wieder darauf zurück. Liebst du mich, dann wirst du meine Gebote halten. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wo es da mangelt, dann ist eine Tür offen für den Feind. Und das meine ich absolut ernst. Wenn wir den anderen nicht lieben, so wie Gott uns liebt, dann öffnet das Türen für unsere Selbstsüchtigkeit. Es öffnet Türen für unsere Wunden, dass unsere Wunden uns regieren, dass unsere Gefühle uns regieren, dass unsere Enttäuschungen uns regieren. Es lässt einfach so viele Türen offen und das sind die Bereiche, wo der Feind spielt. Es lässt offen, wenn man diesen einen Schritt macht, dann ist die Sünde nicht mehr weit dahinter. Tapfen wir dann in Sünden, dann hat der Feind nochmal eine Tür. Leben wir in diese Sünden, umso mehr hat er eine Tür. Wenn du sündigst und du um Vergebung bittest, dann ist das Ding bereinigt und der Feind hat keine Angriffsfläche. Es ist nicht, dass du nie sündigen wirst oder kannst. Du wirst sündigen. Denn der, der sagt, er sündige nicht, ist ein Lügner, laut Gottes Wort. Es ist nicht, dass man ein perfektes Leben leben muss. Es geht um das Prinzip, worauf unser Leben gebaut ist, und das ist die Liebe Gottes bedingungslos füreinander. Das ist unser Anfangspunkt und das sind Jesu Worte, das sind nicht meine. Und er sagt, fang damit an, diese neue Gebot zu halten und dann kommt alles auf dich zu. Mein Vater wird dich lieben, ich werde mir dir offenbaren, die Werke, die ich getan habe, werdet ihr auch tun. Wer mich liebt und diese Gebote hält, der mit denen werde ich kommen und einfach Gemeinschaft haben, ständig. Und wer das nicht tut, dem wird es nicht so sein. Wer mich liebt, hält mein Wort. Wer mich nicht liebt, hält mein Wort nicht. Die Kernfrage ist, liebst du Jesus? Lieben wir ihm so viel, dass wir tatsächlich diese Gebote halten, einfach weil er es so sagt? Ich verstehe es nicht. Und es sind manche Leute, wo ich wirklich eine Herausforderung habe, sie so zu lieben, bedingungslos. Aber meine Entscheidung ist, ich werde sie lieben, bedingungslos, so wie du mich liebst. Das ist meine Entscheidung und meine Proklamation. Ich spreche Gottes Wort in meinem Leben hinaus, denn meine Besinnung muss erneuert werden. Meine menschliche Besinnung sagt mir, ich mag ihm nicht. Aber Gottes Wort sagt mir, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. So, wer hat jetzt Recht? Habe ich Recht? Ich habe alle gute Gründe, denen nicht zu mögen. Amen? Du hast wahrscheinlich auch gute Gründe, warum du jemanden nicht magst. Also wer hat Recht, du oder Gott? Er hat Recht. Das ist eine Grundentscheidung. Also Herr, weil du mich bedingungslos liebst, werde ich ihm bedingungslos lieben. Ich akzeptiere ihn als dein Kind. Ich akzeptiere ihn als einer, der du liebst, so sehr, dass du dich für ihn gegeben hast. Das ist meine Entscheidung. Wenn das unsere Entscheidung ist und bleibt, das ist eine Entscheidung, die immer neu gemacht werden muss. Amen. Weil heute kann es gut gehen. Aber was ist mit morgen, wenn es nicht gut geht? Dann ist die Zeit, wo diese Entscheidung wirklich wichtig ist. Zu sagen, Herr, ich tue alle Bitterkeit weg, alle Ärger weg, jede Gehässigkeit, jede Groll, ich tue es weg. Ich spreche Vergebung aus. Ich nehme ihm an, wie du sie angenommen hast, Jesus. Ich liebe ihn, weil wie du ihm geliebt hast, Jesus, und wie du ihm liebst. Ich nehme ihm an, ich akzeptiere ihn, ich beuge mich vor dir, Jesus, und ich tue all das, was in mir ist, was nicht richtig ist. Herr, bitte vergib mir für alle Ärger und so weiter und so fort. Vergib mir, vergib mir, vergib mir. Was wir normalerweise tun ist, Herr, verändere den. Und dann werde ich ihn lieben. Aber bis du nichts tut, kann ich auch nichts tun und der ist für mich abgeschrieben. Wer hat Recht, du oder Gott? Die Herausforderung dieser Worte Jesu sind für mich dermaßen wichtig. Nicht nur, weil er es gesagt hat, sondern weil das seine letzten Worte sind. Das ist seine letzte Botschaft, bevor er ans Kreuz geht und er weiß, jetzt kommt kommen die Tage der Anfechtung. Jetzt kommen die Tage, wo du eine Waffe brauchst, der dich durchhält. Und was gibt er dir für eine Waffe? Was gibt er uns für eine Waffe? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ja, wie wär's mit einem Schwert? Wie wär's mit einem Schild? Wie wär's mit einem Panzer? Wie wär's mit einer Rakete oder sowas? Jesus, er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wenn du damit anfängst, dann hast du alle Waffen. Amen? Dann ist alles da. Aber es ist so oft, wie oft habe ich das gesagt, wir nehmen freiwillig die unterste Stelle. Diese Stelle, wenn die Liebe alles erduldet und die Liebe, der hält kein Buch von alles, was falsch gemacht wurde, der eifert nicht, der ist nicht so interessiert an seinen eigenen, sondern der ist an den anderen interessiert, der hebt die Interessen den anderen höher als sich selbst. Es ist eine Liebe, der sich demütigt, eine Liebe, der die tiefste Stelle nimmt, eine Liebe, der sich aussieht und umgürtet und den Füßen wäscht von den anderen. Das ist das. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist das. Es ist kein Gedanke an meins. Ich krieg nicht, was ich brauche. Ich habe das Problem. Meine Bedürfnisse sind nicht gestillt. Es ist nicht das. Es ist, ich diene. Ich diene. Ich mache die Entscheidung zu dienen. Und was macht das? Das setzt allerlei Segen frei. Das setzt alles frei an Gottes Kraft, an Gottes Schutz, an Gottes Offenbarung, an Gottes Verständnis. Freiheit kommt dadurch, dass wir aufgeben. Nicht, dass wir uns irgendwie hart machen und behaupten. Tu es, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und dann kommt der Vater. Er liebt euch. Ich werde mich euch offenbaren. Ich gebe euch eine Freude und einen Frieden, der über alle eure Ängste geht. Du kannst einfach sagen, im Angesicht der schlimmsten Angst, die wahre Liebe treibt alle Angst weg. Jesus, deine Liebe, ich entscheide mich einfach, mich ruhig zu stellen. Ich konzentriere mich auf dich, Jesus. Du bist mein Herr, du bist mein Fels. Du hältst mich fest, ich werde nicht fallen. Halleluja. Und durch. Und am nächsten Morgen ist alles wieder gut. Halleluja, denn Gott ist treu. Er lässt uns nie im Stich. Und das sind die Worte, die er für uns hat. Lies Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Lies es. Ess diese Worte. Lass es deine Nahrung sein, ein paar Tage lang. Schau, was er dir wirklich sagt. Was willst du mir sagen, Jesus? Ich habe 2-3 Mal gelesen, heute Morgen wieder. Jedes Mal sehe ich irgendwas anders, irgendwas Tieferes aus diesen Worten. Was, wie viel hat er uns doch hier gegeben? Wie viel hat er uns gegeben? Was will er alles mit uns machen? Es ist erstaunlich. Sieht jemand dich, so sieht er Jesus. Lass ihm Jesus sehen. Lass dein Fleisch doch kreuzigen und geh aus dem Weg, dass die Welt Jesus sehen kann in dir. Erwarte doch, dass du seine Werke tust. Erwarte es doch. Ihr habt heute irgendetwas von Gott bekommen. Ich weiß nicht ganz genau, was das alles war. Ich denke, für jeden anderen ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber eines habt ihr. Ihr habt eine Salbung von Gott, die Werke Jesu zu tun. Das ist gewiss. Ihr habt eine Freude von Jesus, der dich erlaubt, durch diese Welt zu gehen mit einer Überwindung und mit einer Kraft. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, wenn du die Entscheidung triffst, ihm zu lieben und deine Geschwister so zu lieben, wie er dich liebt. Es sagt, wenn du den anderen die Sünden vergibst, wird auch deine Sünden vergeben, Matthäus 6. Wenn du die Verfehlungen den anderen nicht vergibst, werden deine Verfehlungen nicht vergeben. Leute, es ist das gleiche Prinzip, oder? Liebe bedingungslos und lass mich, sagt Gott. Lass mich an den arbeiten, lass mich an dich arbeiten. Verhärtest du dich, kann ich nicht an dich arbeiten, denn ich werde dich nicht betreten, sondern du erlaubst mir, an dir zu arbeiten, sagt der Herr. Tu das, was ich sage, und das ist einfach da. Damit zeigst du mir, dass du mich liebst. Das ist alles. Das ist alles, was er bittet. Und er tut den Rest. Glauben wir ihm doch und lassen wir ihm wirken.
Meine Güte will ich offenbar vor deinen Augen und dir verkündigen den Namen des Herrn. Dem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und ich erbarme mich über dir. Ich bin der Herr, dein Gott, barmherzig, geduldig und gnädig und von großer Gnade und Treue. Und du bist mein Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Sing Hosiana zum Herrn der Herrscher. O Herr, wie groß bist du? Sing Hosiana zum Herrn der Herrscher. O Herr, wie groß bist du? Will ich offenbar vor deinen Augen und dir verkündige den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und ich erbarme mich über dir. Barmherzig, geduldig und gnädig und von großer Gnade und Treue. Ich schenke tausenden Gnade, vergebe Missetat, alle Sünde. Ich bin der Herr, dein Gott, und du bist mein Volk. Oh, Herr, wie groß bist du?